Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Es ist schön, wieder ein paar mehr zu sehen. Ich bin jetzt seit 20 Orten unterwegs. Ich glaube, heute Abend ist der 21. Und es waren schon sehr wenig da. Ihr seid heute hier echt rekordverdächtig. Angetreten in Wetzlar, das ist wunderbar. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir ein Stück weit eine Wegstrecke miteinander gehen können. Helft mir mal kurz ein bisschen zu wissen, wenn ich heute Abend vor mir habe. Wer hat mehr einen landeskirchlichen Background heute Abend? Okay, wer hat mehr einen freikirchlichen Background? Okay, wer ist sich nicht sicher? Okay, ihr seid der erste Abend, wo sich keiner gemeldet hat. Also es ist ja ein bisschen unübersichtlicher geworden. Ich selber wüsste jetzt gar nicht so richtig, wo ich mich melden soll, weil ich bin von meiner Herkunft her Baptist und ich habe eine Frau geheiratet, die kommt aus der katholischen Kirche, das heißt familiär ticken wir ökumenisch. Ich bin so ein bisschen charismatisch angehaucht, aber bin jetzt in einer Gemeindeneugründung in Marburg, die ist überkonfessionell, aber organisatorisch an die evangelisch-lutherische Kirche angegliedert. Ich bin also ein familiär-ökumenischer, charismatisch angehauchter, lutherisch organisierter Baptist. Und ich arbeite für eine amerikanische Megachurch, die nirgendwo dazu gehört, aber bei der sich alle treffen. Also wo sollte ich mich jetzt melden? Es ist komplizierter geworden und ich glaube, bei manchen von uns ist die Biografie auch so ein bisschen wund. Ich finde auf alle Fälle wunderbar, dass wir zusammen sind und gemeinsam lernen, weil wir uns im Zentrum eins sind bei Jesus. Wir wollen heute Abend darüber nachdenken, wie können wir denn gelassen im Sturm sein? Wie können wir etwas von dem Frieden, den Jesus verspricht, in uns tragen? Und das Thema ist mir so wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass mit den Stürmen ist schwieriger geworden. Ich will euch nicht die Laune verderben, aber als die Pandemie losging, da hatte man so ein bisschen den Eindruck, naja gut, jetzt lassen wir uns alle irgendwie impfen, wenn so ein Impfstoff da ist und dann werden wir früher oder später wieder zur Normalität zurückkommen. Ja, und dann merkte man, dass mit einer Impfung war es nicht getan, noch eine Impfung und so und wir wissen immer noch nicht so richtig, wann es denn vorbei ist und das mit der Normalität ist in weite Ferne gerückt. Plötzlich haben wir Krieg in Europa. Nicht mehr eine Pandemie, sondern auch Krieg. Man fängt an, sich Sorgen zu machen und anfangs denkt man noch, naja gut, jetzt packen wir da 100 Milliarden in die Bundeswehr und dann wird es irgendwie schon gehen. Und diese Illusion, aber jetzt wird es irgendwann wieder normal, wird immer unrealistischer. Denn wir haben jetzt nicht nur Pandemie, wir haben nicht nur Krieg, wir haben eine Klimakrise. Wir merken das jetzt wieder Starkregen im Ahrtal, was die Leute da jetzt gerade merken. Meine Güte, das Klima wird bedrohlicher. Wir haben ein Artensterben, wir haben eine Ernährungskrise bei dem, was gerade mit dem Getreide von der Ukraine im Hafen blockiert. Wenn das nicht in Afrika ankommt, werden wir vermutlich noch neben die Ernährungskrise eine Verstärkung der Flüchtlingskrise kriegen. Wie gesagt, ich will euch nicht den die Laune verderben, aber dieses Gefühl, naja, wir machen X, Y oder Z und dann wird's wieder. Dann sind wir wieder normal oder dann kommen wir wieder, dann wird Leben wieder so, wie wir es kennen. Das könnte dauern, wenn überhaupt. Und das heißt, wir müssen uns vor die Frage stellen, wie können wir im Sturm eine Haltung finden, die auf Dauer mit dem Sturm lebt? Und die auf Dauer jetzt gar nicht den Sturm dauernd nervig findet, sondern die einen Modus gefunden hat, damit umzugehen. Steigen wir mal ein mit einer Frage. Wenn du ein Wort hättest, ein einziges Wort, mit dem du Jesus beschreiben solltest, ein Wort für Jesus, welches Wort wäre das? Überleg mal einen Moment. Was würde für dich am besten zusammenfassen, wer Jesus ist? Hast du? Sag's mal deinem Nebenmann oder deiner Nebenfrau. Okay, ruft's mal rein. Was habt ihr für Worte? Alles. Okay. Jesus alles. Oh, super, ja. Das hat, in 20 Abenden hat das noch keiner gesagt. Aber klasse, toll. Super. Bitte? Heiter. Ich hab's noch. Ich will. Heiter. Okay, heiter. Ja, okay. Liebe. Jawohl. Vertrauenswürdig. Ja. Sicherheit. Aha.
König?
Ja. Ja, wären auch, bis auf alles, wären die alle auch auf meiner Liste gewesen. Aber vielleicht noch Erlöser oder Bruder oder Freund oder Heiland oder so, ne? Also was in dieser Richtung. Mein wichtigster Lehrer, Dallas Willard, ist ein Philosophieprofessor der Universität von Kalifornien. Der wurde die gleiche Sache mal gefragt. Dallas dachte einen Moment drüber nach und sagte dann, relaxed. Und das Wort hatte ich nicht kommen sehen. Das stand nicht auf meiner Liste. Relaxed? Ey, eine Zusammenfassung für das, was Jesus ist. Und Dallas sagt, relaxed. Und ich habe bei diesem Lehrer gelernt, wenn der mich gedanklich so ins Stolpern bringt, dann lohnt das da ein bisschen drauf rumzukauen. Und ich habe angefangen, die Bibel mal mit diesem, ja, mit diesem Filter zu lesen und festgestellt, meine Güte, ja, wenn man mal anfängt, das zu suchen, stellt man fest, ey, der war ziemlich relaxed. 12-jähriger Jesus im Tempel. Ja, die Geschichte ist, Jesus durfte zum ersten Mal mit zum großen Fest nach Jerusalem, Teenie, ja, alles neu, alles frisch, super. Das Fest ist vorbei, die Eltern ziehen eine Tagesreise nach Hause, denken erst bei Verwandten, nach einer Tagesreise stellen sie fest, ups, ist er nicht, eine Tagesreise zurück, einen ganzen Tag gesucht. Klein Jesus war 3 Tage ohne Eltern, als 12-jähriger. Und sie finden ihn im Tempel und ihn trifft die ganze Breitseite elterlicher Fürsorge. Junge, wie kannst du nur uns das antun? Und Jesus? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Hey, für so einen 12-Jährigen, der 3 Tage ohne Eltern ist? Ziemlich relaxed. Seine erste Predigt in Kapernaum. Es lief nicht gut. Die Leute wurden so wütend. Sie haben ihn aus der Synagoge rausgedrängt, zu so einem Abhang geschoben, um ihn runterzustürzen, um ihn umzubringen. Ich weiß nicht, wie du das nennst. Ich nenne das keinen guten Start in die Predigertätigkeit. Und Jesus geht durch die Gruppe hindurch. Keiner konnte ihm was. Total relaxed. Oder in der Wüste, der Satan bombardiert ihn mit Versuchungen. Hey, mach doch aus diesen Steinen Brot und hier, ich zeige dir alle Reiche und das ist die Macht, die ich dir geben werde. Und Jesus, es ist dir gesagt, was gut ist und es steht geschrieben, der Herr hat gesagt, er retourniert diese Versuchungen relativ gelassen, relaxed. Oder sie wollen ihm eine Falle stellen, Pharisäer und Schriftgelehrten schleifen eine beim Ehebruch erwischte Frau in seine Gegenwart. Klassische Falle, weil egal was er macht, es ist falsch. Sagt er, steinigt sie, hat er die Römer am Hals. Sagt er, lasst sie frei, hat er die Juden am Hals. Egal was er sagt, er hat ein Problem. Und Jesus? Dudelt im Sand. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und der Drops ist gelutscht. Ziemlich relaxed, oder? Im Sturm, die Jünger kämpfen um ihr Leben und sind total aufgeregt. Und Jesus liegt im Heck und hält eine Powernap. Hey, der war relaxed. Der hatte einen Frieden, einen ganz besonderen Frieden in sich. Das ist schon außergewöhnlich. Wenn man mal anfängt, mit dieser Perspektive zu lesen, stellt man fest, wow, ja. Und jetzt ruft Jesus seit 2000 Jahren Menschen in seine Nachfolge und sagt, Leute, werdet meine Jünger und lernt von mir. Und das habe ich immer verstanden als, jo, machen wie er, lieben und dienen und was tun und Reich Gottes bauen und predigen und Menschen einladen. Und ich habe es nie verstanden als Nachfolge ins Relaxed-Sein. Nachfolge in den Frieden. Und doch hat er es gesagt. Immer wieder. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ganz dezidiert hat er seinen Leuten seinen Frieden zugesprochen. Er hat es in ihr Leben hineingesprochen und das lesen wir immer wieder. Wo immer Jesus seinen Leuten begegnet ist, kam dieses Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Als die Jünger dem Auferstandenen begegnen, steht er und sagt, Friede sei mit euch. Und er sagt es immer und immer wieder und das ist mehr als so ein Hallöle. Er spricht diesen Frieden in die Menschen hinein. Und bedenken wir, hier redet der, der zu dem Blinden sagte, sieh, und der sah. Der zu dem Lahmen sagte, geh, und der ging.
der zu seinem toten Freund Lazarus sagte, komm raus aus dem Grab. Und der kam. Der zum Sturm sagte, schweig. Und es war Ruhe. Wenn er spricht, dann erklingt da nicht nur irgendein Wort. Wenn er spricht, dann geschieht was. Dann gestaltet das was. Dann schafft das eine neue Realität. Friede sei mit dir.
Wow, da sitze ich mitten in der Pandemie. Wir hatten Kurzarbeit. Willow musste sozusagen nach dem Kongress relativ schnell raus aus dem aktiven Leben in die Kurzarbeit. 80% Kurzarbeit hieß für mich einen Tag in der Woche, eigentlich zwei, konnte ich noch arbeiten. Der Rest war frei. Wow. Wenn man so wie ich 30, fast 40 Jahre im Dienst ist, ist das wie eine Vollbremsung auf der Autobahn. Entschuldigung. Aber ich hatte Zeit. Ich hatte Zeit, über diesen Frieden nachzudenken. Und ich dachte, Mann, was ist das für eine Zusage von Jesus? Und dann habe ich mein Leben daneben gehalten und habe gedacht, wow, das passt nicht. Hey, ich habe doch keinen Frieden. Ich wache morgens früh auf, ich schlafe nicht wieder ein. Echt früh am Tag. Ich drehe hohl, ich bin unruhig, ich bin umgetrieben. Ich weiß nicht, wie ich mich sortieren soll. Frieden, das ist doch ein Witz, ein Treppenwitz. Ich habe doch keinen Frieden. Aber warum nicht? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Wieso ist diese Zusage da? Wieso ist das sein Wille, dass ich diesen Frieden habe? Aber ich habe ihn nicht. Und mal ehrlich, wenn ich mich in meiner frommen Blase so umgucke, bin ich nicht der Einzige, oder? Ich muss gestehen, ich war länger nicht in Wetzlar. Also kann sein, dass das bei euch anders ist. Aber wem ich sonst so begegne, dem geht das ähnlich. Und wenn wir uns das mal angucken, was zurzeit so unter den Frommen so los ist, vom inneren Frieden wollen wir gar nicht reden, vom äußeren Frieden brauchen wir, der fehlt uns auch komplett. Ich war gerade in Bremen, da steht Pastor Latzel vor Gericht wegen Volksverhetzung. Mann, was hat der Mann polarisiert und was haben sich die Frommen da die Köpfe eingeschlagen wegen dem? Für die einen war der Heilsbringer, für die anderen der Volksverhetzer. Und die sind aber kräftig hier zur Sache gegangen. Es wurde immer hässlicher. Und was gibt's alles für Debatten, die wir momentan führen? In einem Tonfall und in einer Art und Weise, wo ich denke, wow! Wir brauchen überhaupt keine Christenverfolgung mehr. Das kriegen wir schön alleine hin. So wie man da miteinander umgeht. Mann, Friede? Wir folgen dem Friedefürst? Ist doch ein Witz. Aber warum? Was ist schiefgelaufen? Ich habe mich in den Wochen und Monaten der Pandemie ziemlich viel mit dieser einen Geschichte beschäftigt, der Sturmstillung, Markus 4. Ihr kennt die vermutlich alle, ich lese sie deshalb nicht. Nur kurz zusammengefasst, Jesus hat einen ganzen Tag gepredigt über das Reich Gottes, sein Lieblingsthema, das Thema, das alles durchdrungen hat von dem, was er sagte. Und dann sagt er, Jesus, sagt am Ende dieses langen Tages, wo alle müde sind, so, wir steigen jetzt ins Boot, fahren auf die andere Seite vom See und da ruhen wir uns aus. Und wenn der Rabbi sagt, wir gehen ins Boot, dann gehen die Jünger ins Boot. So ist das. Also, alles richtig gemacht, kommen trotzdem in den Sturm. Und das ist wichtig. Wir Frommen haben ja manchmal so dieses Jona-Syndrom. Wenn wir in den Sturm kommen, denken wir immer, wir sind schuld. Und jetzt warten wir nur noch auf den, der uns über Bord schmeißt. Weil wir haben es verbockt. Nee, es gibt Stürme, die passieren und du hast alles richtig gemacht. Und sie kommen trotzdem. Weil manche Sachen können wir nur im Sturm lernen. Also der Sturm zieht auf, die Jünger merken, Wasser schlägt ins Boot. Die konnten übrigens nicht schwimmen, habe ich auch nicht gewusst, ist aber so. Schwimmen haben Menschen erst später gelernt. Spannend, ja. Also da hieß, wenn das Wasser ins Boot schlägt, das Boot ist alles, was sie haben. Also jetzt sehen wir, dass wir das Wasser aus dem Boot rauskriegen und wir rudern, dass wir wieder an Land kommen. Die waren echt panisch. Und in dieser Panik sehen sie plötzlich, der Meister schläft. Und echt Frust, hey Herr, kümmert sich nicht, dass wir untergehen. In der Zeit der Pandemie habe ich manchmal gedacht, ich habe die Jünger noch nie so gut verstanden wie jetzt.
diese Enttäuschung. Gott, kümmert's dich nicht? Jesus, was ist los? Wir haben die nächste Variante. Unsere Kinder können nicht mehr Kinder sein. Im Kindergarten, die verlernen zu spielen. Unsere Jugendlichen sind total in sich gekehrt. Und das ist hier, unsere Gemeinden können nicht mehr öffnen. Wir haben keine Gottesdienste. Die Sachen driften auseinander. Und jetzt kommt noch Krieg. Jetzt haben wir noch eine atomare Bedrohung. Herr, kümmert's dich nicht? Kannst du nicht mal jetzt irgendwas tun? Schläfst du? Mann! Die Jünger wecken Jesus völlig gefrustet. Und Jesus wacht auf, sieht den Sturm, sagt zwei Worte und der Sturm ist ruhig. Und dann guckt er seine patschnassen Jünger an, die da knöcheltief im Wasser stehen. Und er stellt zwei Fragen. Warum habt ihr solche Angst? Und habt ihr immer noch keinen Glauben? In den vielen Jahren, in denen ich Jesus folge, habe ich gelernt, wenn Jesus eine Frage stellt, dann nie, weil er die Antwort nicht weiß. Wenn Jesus eine Frage stellt, dann will er, dass seine Leute darüber nachdenken. Also was ist denn das? Was ist denn das für eine Frage? Warum habt ihr solche Angst? Also wäre ich jünger gewesen, Herr, was ist denn das? Das ist doch ein Witz, diese Frage. Was soll das denn? Machst du Scherze? Warum habt ihr solche Angst? Mann, unser Kahn geht unter. Welchen Teil von wir saufen ab, hast du nicht verstanden? Wir gehen hier gerade den Bach runter, wir sterben. Warum haben wir solche Angst? Weil wir gerade um unser Leben kämpfen. Darum haben wir Angst. Warum habt ihr solche Angst? Meint er das ernst? Meint er ernsthaft, man könnte in einem sinkenden Boot sitzen und den Tod vor Augen haben und keine Angst haben? Was wäre denn das für ein Leben? Da geht alles den Bach runter und man hätte keine Angst und er fragt, er erwartet das sogar, dass man keine Angst hätte? Das Boot geht halt unter. Ist auch nicht der Untergang der Welt. Was ist denn das für eine, was ist denn das für eine Realität, von der er hier spricht, keine Angst zu haben, obwohl alles sowas von den Bach runtergeht? Parken wir die Frage mal einen Moment, gucken wir uns die zweite Frage an, die ist noch besser. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Boah. Wäre ich Petrus gewesen, hätte gesagt, also Herr, entschuldige bitte, ja. Das ist jetzt ein bisschen stark, oder? Keinen Glauben, gar keinen Glauben. Ne? Wir haben alles verlassen für dich. Wir folgen dir seit 3 Jahren. Du hast uns losgeschickt. Wir haben in deinem Namen Wunder getan. Wir sind in dieses Boot gestiegen, weil du es gesagt hast. Und du sagst keinen Glauben, gar keinen Glauben. Mit Sicherheit nicht genug Glauben, aber gar keinen. Das ist ein bisschen stark, oder? Von was für einem Glauben redet Jesus hier? Wenn er bei seinen Jüngern konstatiert, da ist noch nichts da. Dallas Willard schlägt vor, diesen Text so zu verstehen, dass Jesus in der Tat von einem anderen Glauben redet als die Jünger. Die Jünger hatten den Glauben an Jesus. Sie hatten den Glauben, dass Jesus in der Lage wäre, den Sturm zu stillen. Dass er ihnen helfen könnte, dass er der Meister ist. Was die Jünger nicht hatten, war den Glauben von Jesus. Den Glauben, mit dem Jesus geglaubt hat. Das Vertrauen, mit dem Jesus vertraut hat. Das Vertrauen, das so geborgen in Gottes Hand war, dass diese Welt als den sichersten Ort überhaupt verstanden hatte, weil sie in der Hand Gottes sicher ist. Dieser Glauben, der wusste, nichts kann mich scheiden von Gottes Liebe. Gar nichts. Ich bin sicher in seiner Hand. Die Substanz meines Lebens, wer ich bin als Mensch, wird bei ihm zum Ziel kommen. Egal was passiert. Egal was ich verliere. Egal was mir geschieht. Egal wie die Umstände meines Lebens sind. Ich komme bei Gott an in der Freude. Am Ende ist die Freude und wenn noch keine Freude ist, ist es noch nicht das Ende. Die Jünger hatten den Glauben, dass Jesus den Sturm stillen könnte. Jesus hatte den Glauben, der im Sturm ein Nickerchen macht. Und das ist eine andere Form von Glauben. Das ist ein anderes Vertrauen. Und jetzt sagt Jesus immer wieder, lernt doch von mir, folgt mir doch nach, lasst mich doch euer Vorbild sein, lasst mich doch der sein, der euch hilft, wie man leben kann in meiner Nachfolge, als meine Jüngerinnen und Jünger. Und er wollte, dass wir seinen Glauben haben, nicht nur an ihn glauben, sondern wie er glauben. Wie geht das denn? Die Jünger stellen die richtige Frage in diesem Text. Er stellt zwei Fragen. Am Ende stellen die Jünger eine Frage. Wer ist er? Wer ist er? Dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Der Schlüssel zu diesem Glauben, der Schlüssel zu diesem Frieden, der Schlüssel zu dieser Gelassenheit hat etwas damit zu tun, dass wir etwas von Gott begreifen, wie er ist. In den Monaten, in denen ich jetzt vielen hin und her nachgedacht habe, gesucht habe, mich selber gefragt habe, wie kommt das? Warum fällt es mir so schwer zu vertrauen? Was ist das, was mir fehlt? Habe ich zwei Bereiche entdeckt in unserer Frömmigkeit, in unserer westlichen Orientierung, die uns über die Jahrhunderte verloren gegangen sind. Zwei wesentliche Bereiche, über die möchte ich heute Abend reden. Und ich schlage mal vor, dass das Dinge wären, die uns in der Tat helfen könnten, ein tieferes Verständnis von Gott zu gewinnen, einen tieferen Zugang zu seinem Frieden und zu seiner Gelassenheit. Der eine Bereich, über den ich heute Abend reden möchte, ist das Schweigen. Und der zweite Bereich ist der Sabbat. Ich weiß, klingt nicht sexy, aber wartet mal ab. Fangen wir an mit dem Schweigen. Karfreitag 2020, alle Gemeinden in Deutschland im Lockdown. Keine Osterfeierlichkeiten, nirgendwo, nada, net. Man konnte ein bisschen online streamen, das war's. Keine Versammlung. Meine Frau und ich sitzen zu Hause im Wohnzimmer vorm Fernsehen und wir gucken die Übertragung aus dem Petersdom, wie der Papst den Kreuzweg geht. Alleine, aber er geht ihn. Zwischendrin immer mal Bilder vom Petersdom, vom Petersplatz, da wo sonst hunderttausende Leute stehen, Gläubige, bewachten zwei einsame Polizisten einen Schlagbaum. Und die Kamera folgte dem Papst, der jetzt da bestimmte Stationen ablief, und er landete in einer kleinen Seitenkapelle des Petersdoms, wo dieses goldene Kreuz ist mit diesem Strahlenglanz, wo man die Hostie drin aufbewahrt, und er nahm davor Platz und schwieg. Und die Kamera zeigte ihn von links, die Kamera schaltete auf hinten, sie schaltete wieder auf links. Der Moderator wurde zunehmend nervöser, je lange der Papst schwieg, und sagte, jetzt schweigt der Papst. Er schweigt lange, es ist ein großes Mysterium, vor dem er da jetzt sitzt und staunt, und er schweigt immer noch. Das Kreuz wurde übrigens im 17. Jahrhundert gefertigt von dem berühmten Künstler aus. Also er redet und der Papst saß da und schwieg. Und ich dachte in dem Moment, boah, das können wir nicht mehr. Das haben wir verlernt. Wir kriegen das nicht mehr hin, zu schweigen. Wir halten das gar nicht mehr aus. Mal ein bisschen länger, einfach nur zu schweigen, ist eine Überforderung. Sobald das mal ein bisschen um uns rum leise wird, merken wir, wie in uns was losgeht. Unsere Seele bringt all die Sachen nach oben, die dann so runtergehalten wurden, irgendwie unter der Oberfläche. Und dann kommt Schmerz hoch und Scham hoch und irgendwelche verrückten Ideen und Erinnerungen und irgendwelche Sachen. Wut, was auch immer da so runter. Und wenn man dann so im Stillen sitzt, merkt man, oh, da ist aber Blödes. Und dann hält man sich schnell wieder lieber abgelenkt. Ja, das kann man nirgendwo so super studieren wie im Wartezimmer von Ärzten. Da sitzen Leute rausgerissen aus ihrem normalen Lebensvollzug und die arme Socke, die ihr Handy vergessen hat. Da tun sich Abgründe auf. Ich habe Männer gesehen, die haben aus purer Verzweiflung angefangen, Brigitte zu lesen. Nur um irgendwas wieder aufzunehmen, sich irgendwie abzulenken. Wir können das mit dem Schweigen nicht mehr. Wir haben das verlernt. Dabei war das Schweigen wichtig. Die Kraft des Wortes kommt aus dem Schweigen. Unser Universum, das Schöpfungswort Gottes, das alles ins Dasein rief, kam aus dem Schweigen. Und die Offenbarung sagt, am Ende, wenn Gott dieses Universums vollenden wird, da, wo alles sein Ziel findet, da gibt es im Himmel eine halbe Stunde, eine halbe Zeit, man weiß nicht genau, wie man es übersetzen soll, Schweigen. Bevor Gottes Wort erschallt und alles vollendet, Schweigen. Und in der Mitte der Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag, der Karsamstag, da war es totenstill, da war Schweigen. Und Gottes Auferstehungswort, das Christus aus dem Grab holte, kam aus dem Schweigen. Worte, die aus dem Schweigen kommen, haben Kraft. Aber wir haben verlernt zu schweigen. Und wir merken, dass die Worte wenig Kraft haben. Deswegen machen wir viele davon. Wir sind eine sehr geschwätzige Christenheit geworden. Meine Güte, in was für einer Rekordzeit haben viele Gemeinden innerhalb dieser Krise ruckzuck ihr Wort online gekriegt. Ist ja toll. Ich finde es ja super, was die Leute da gestemmt haben. Manches, was Jahre sonst gebraucht hätte, haben die in 3 Wochen hingekriegt. Klasse. Aber dieses Bemühen kann doch nicht still sein. Wir müssen doch raus. Wir müssen doch unsere Gottesdienste streamen. Es muss doch sofort online. Was wäre passiert? Wir hätten geschwiegen. Erstmal. Vor Gott. Und dann geredet. Kann es sein, dass das mehr Kraft gehabt hätte? Das Schweigen spielt eine ganz große Rolle in unserer Beziehung zu Gott, weil es manchmal unsere Worte sind, die uns von Gott trennen. Manchmal brauchen wir gar keine Worte zwischen uns und Gott. Manchmal brauchen wir viel mehr eine Berührung. Wenn ich früher meine kleinen Töchter versucht habe zu beruhigen und die knötterten vor sich hin und ich habe dann auf sie eingeredet und gesagt, du bist gesund, du bist satt, du bist gewindelt, es gibt keinen Grund, du bist sicher, jetzt hier irgendwie rumzuknöttern. Meine Worte haben da wenig gebracht. Aber wenn ich meine Tochter auf den Arm nahm und sie gehalten habe und an mich gedrückt habe, sie berührt habe, dann hatte ich manchmal eine Chance, dass das Knöttern aufhörte. Meine Töchter brauchten in dem Moment keine Worte, keine Vorträge von mir. Sie brauchten eine Berührung. Im Schweigen berührt Gott unsere Seele jenseits unserer Worte. Wenn wir aufhören zu plappern, wenn wir aufhören, Worte zu machen, immer zu denken und alles Mögliche zu verstehen zu wollen, wenn wir einfach nur still sind, dann haben wir die Chance, dass Gott uns berührt und dass wir eine Erkenntnis Gottes machen, die viel tiefer geht als alles, was wir denken und über ihn vernunftgemäß sagen können. Das ist so ein bisschen wie beim Meer. Ich kann übers Meer eine Menge lesen und ich kann mir eine Menge Bilder anschauen und ich kann übers Meer alles Wissen ansammeln, welche Temperatur das hat, welches da, was da für Wesen drin wohnen und wie die Salzbeschaffenheit ist und wie viel Prozent. Ich kann ganz viele Informationen übers Meer haben. Alles lesen, was mir in die Finger kommt. Mein Verständnis des Meeres ändert sich in dem Moment, wo ich hineinspringe. Von den Wellen umgeworfen werde, das Prickeln spüre, diese Frische erlebe, dieses Gluggern und Strudeln und mich bewegen, über die Wellen gehoben werden. Von diesem Moment an werde ich nie wieder darüber nachdenken, ob es das Meer gibt. Ich habe Wissen über das Meer erworben, für das fehlt mir vermutlich das Wort oder das fehlen mir die Beschreibungen, aber ich habe Wissen über dieses Meer erworben, die ich nur durch die Berührung erfahren kann. Und hier sind wir als Kirche des Wortes ein bisschen schmalbrüstig geworden. Wir haben so viele Worte und so wenig Schweigen. Und das ist komisch, weil wir singen das ständig. Ja? Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige. Wann hat das letzte Mal alles in dir geschwiegen? Ich singe da seit 40 Jahren und es ist mir nie aufgefallen.
Also wenn wir es verlernt haben, was müssten wir denn tun, um es wieder zu lernen? Naja, was man nicht mehr kann, muss man üben, oder? Ist ja nicht so, dass einige geboren werden als geborene Schweiger und die anderen haben nie eine Chance. Schweigen kann man üben. Also was würde passieren? Du würdest beginnen, jeden Tag mal wieder 2 Stunden einfach die Klappe zu halten, still zu sein und einfach mal das, was in Gedanken hochkommt, einfach mal loszulassen und sagen, ich tauche jetzt ein in das liebevolle Schweigen Gottes. 2 Minuten lang. Stellst dir eine Uhr und machst das mal 2 Wochen lang. Lernst zu schweigen. Und nach 2 Wochen gehst du radikal auf 3 Minuten. Dann könnte es sein, dass du in 2 Monaten bei 8 Minuten bist oder 10. Und am Ende des Jahres vielleicht sogar bei 20. Wenn man das übt, wird man darin besser. Aber wir müssen verstehen, dass das Schweigen wichtig ist. Es spielt eine Rolle und es hat Auswirkungen auf die Worte, die wir finden. Und auf unser Verständnis Gottes. Der Psalmist ist sehr klar, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Diese Berührung durch Gott, die in der Stille passiert, hat Erkenntnis zur Folge. Erkenntnis ist nicht so ein gedankliches Verstehen oder so. Erkenntnis ist viel tiefer, es verbindet sich mit, es ist ein tiefes, intimes Miteinander zusammensein. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. So eine tiefe Verbindung. Aber die Stille ist der Schlüssel zur Gotteserkenntnis. Was sagt es über unsere Gotteserkenntnis aus, wenn wir nicht mehr still sein können? Also, Schweigen? Was wäre, wir würden es üben. 2. Punkt, der Sabbat. Auch so ein Thema. Ich bin Baptist in 4. Generation, das heißt, mein Großvater war so ein ganz wirklich treuer, aber auch sehr strikter und sehr auch ein bisschen gesetzlicher. Also Heiliger Tag, Sonntag, da wurde nichts gearbeitet und er machte auch niemandem Arbeit. Der fuhr kein Bus, keine Bahn, der ging nicht essen, gar nichts, denn am Feiertag wollte nicht nur er nicht arbeiten, es sollte auch niemand anders wegen ihm arbeiten. So, er hat das sehr strikt, das war eine ganze Reihe von Verboten, was alles nicht ging. Und ich weiß noch, ich fand das immer irgendwie doof. Das war alles so, ach, so furchtbar. Viele Regeln und was soll das in der heutigen Zeit, meine Güte. Und ich habe das alles so gedacht, so das Sabbat, da kann ich viel mit anfangen. Da ist so viel verboten. Ich will das frei gestalten und ich mache mal frei, wenn ich so denke. Und freien Tag ist gut, aber so wie es passt, machen wir das. Wir sind ja im Reich Gottes. Und wenn wir uns für Gottes Sache einsetzen, dann wird er schon dafür sorgen, dass wir die Kraft haben. Dachte ich. Heute reden wir vom Zeitalter der Hörsturzpastoren und von der erschöpften Gesellschaft. Weil Leute ihren Rhythmus verloren haben. Der Sabbat war was ganz anderes als eine Fülle von Verboten. Wann wurde der Mensch erschaffen? Am wievielten Tag? Am 6. Tag, genau. Was ist das Erste, was der Mensch erlebt? Sabbat, och. Kaum ist er geschaffen, schon hat er frei. Und das ist wichtig, weil Gott fängt immer an mit Gnade. Gott wollte, dass wir unser Leben aus der Fülle leben. Er wollte, dass wir einen Rhythmus haben, bei dem wir erstmal in seiner Nähe auftanken, in dem alles, was wir von uns geben sollen, zunächst mal aufgefüllt werden kann. Und der biblische Sabbat hat vier Pfeiler, die eine große Rolle spielen. Der erste Pfeiler heißt, der Sabbat ist ein Ort, um innezuhalten. Stoppen, unterbrechen, das tun, was ich sonst tue, nicht mehr. Unterbrechen heißt, ich halte inne. Ich hasse eigentlich Unterbrechungen. Aber Unterbrechungen sind gut, weil Unterbrechungen uns im Moment halt helfen, mal zu verstehen, wo bin ich denn jetzt gerade? Bin ich da, wo ich sein will? Alle 7 Tage eine Chance, einmal kurz Standortbestimmung vorzunehmen, zu gucken, wo bin ich denn? Bin ich der Vater, der ich sein will? Bin ich der Ehemann, der ich sein will? Bin ich der Freund, der ich sein will? Bin ich der Arbeiter, der ich sein will? Ist das alles so, wie ich das denke und wie es von Gott her sein sollte? Alle 7 Tage die Chance, hey, guck mal, ist alles in Ordnung? Wir haben heute ganz viele Leute, die Mitte 50 entdecken, dass da, wo sie jetzt sind, die nie hin wollten. Aber die sind ins Leben eingestiegen, in ihren Beruf, dann ging es Karriere, dann gab es den nächsten Schritt, die nächste Erhöhung, die nächste Herausforderung, das nächste Haus, dann gab es das. Und man rannte durchs Leben, ohne
zwischendrin mal innezuhalten und zu sagen, will ich das eigentlich? Und dann haben die manchmal ein Schweinegeld verdient, aber die Ehefrau hat sich verabschiedet und die Kinder können sie nicht leiden. Und dann sitzen die alleine in einem Haus und sagen, da wollte ich doch nie hin. Aber da gab es keine Abzweigung irgendwie so. Gott wollte, dass wir alle 7 Tage die Chance haben, mal kurz innezuhalten und sagen, so, wo bist denn? Wie geht's dir? Bist du das, was du sein willst? Das, was du sein sollst? Und dann mal wieder fröhlich weitermachen. Der Sabbat ist eine Chance zum Innehalten und der Sabbat ist eine Chance zu ruhen. Gott wollte, dass wir ruhen und auch ruhen haben wir verlernt. Verlernt aus der Illusion, wir sind nur dann was wert, wenn wir was leisten. Muss schon was schaffen. Streng dich mal an. Nutz mal die Zeit. Kaufe die Zeit aus. Zeit ist Geld, Zeit ist wichtig. Sieh zu, dass du was leistest. Nur da zu sitzen und ein Nickerchen zu halten, ist fatal. Das Leben geht an dir vorbei. Und Gott hat geruht. Gott hat geschaffen und dann hat er geruht. Und Gott war nicht erschöpft von seiner Schöpfung. Gott hat sich nicht den Schweiß von der Stirn gewischt und gesagt, mir sei Dank endlich Wochenende. Und Gott hatte Spaß an seiner Schöpfung. Es begegnet in der Gemeinde auch immer wieder, dass Leute sagen, ich brauche doch gar keine Ruhe. Es macht doch so viel Spaß. Ja, glaubst du, Gott hat keinen Spaß an seiner Schöpfung gehabt? Hat trotzdem geruht. Warum ist Ruhen wichtig? Weil Ruhen die Herrschaft der Leistung in uns bricht und weil Ruhe für unsere Seele nötig ist. Wir haben unser Gefühl von Schweigen gerade deshalb auch verloren, weil wir in diesem permanenten ruhelosen Zustand sind. Regelmäßig Raum schaffen, wo wir ruhen können, wo ich einfach nicht so aus dem Fenster schaue, den Tag verdaddel, die Zeit verballer und nichts mache. Ruhe. Meine Seele zur Ruhe kommt, sich langsam etwas herabsenkt. Die Dinge mal einfach aufhören, permanent mich umzutreiben. Das war der Sabbat gedacht. Als Chance. Regelmäßig. Alle 7 Tage. Raum dafür haben. Und dann ist es ein Ort, um zu genießen. Gott hat uns Sinne gegeben und Gott war es sehr wichtig, dass wir diese Sinne einsetzen, um es zu genießen. Schmecken, sehen, fühlen, riechen, tasten. Das ist gut. Das soll unsere Freudentanks füllen. Gott sorgt sich nicht, wir könnten uns zu viel freuen. Gott sorgt sich, wir würden uns zu wenig freuen. Raum haben, frisches Brot zu kauen, zu schmecken, zu riechen, zu essen. Ein Glas Wein oder ein Glas Saft anzugucken, zu riechen, zu sehen, wie das Schlieren zieht oder wie die Sonne daran funkelt. Sich daran zu freuen, Schönheit betrachten zu können. So eine Rose, die sich entfaltet. Die Vögel, die jetzt im Frühling singen und einfach nur zuhören, was sie sagen. Raum haben, um zu genießen. Gott wollte, dass das wichtig ist, weil es unseren Freudentank füllt. Wir laufen in unserem beschäftigten Leben häufig mit diesem Freudentank im roten Bereich, weil wir uns keine Zeit mehr dafür nehmen zu genießen. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn der Freudentank im roten Bereich ist? Dann wird Sünde super attraktiv. Die Stimme, die mir sagt, du hast es aber doch auch verdient. Du musst dich doch auch mal entspannen. Du musst dir mal was Gutes tun. Jetzt greif doch mal zu. Jetzt schlag mal über die Stränge. Jetzt hast du aber auch mal. Jetzt nimmst du dir mal die Zeit. Und meistens ist es dann aber was, was uns am Ende nicht frei sein lässt, sondern unsere Freiheit verliert. Eine Abkürzung, die nicht im Sinne Gottes war. Gott wollte, dass wir wohlgenossen genießbar sind. Aber das heißt Raum schaffen. Raum dafür, dass wir genießen können. Und das Letzte ist Raum, um Gott zu schauen. Gott ist das spannendste Wesen, das wir uns vorstellen können. Und er ist so unendlich viel größer, als wir je fassen. Wir werden unser Leben lang nicht damit fertig, diesen Gott anzuschauen und immer wieder was Neues zu entdecken, was Atemberaubendes zu sehen, was wir uns nicht haben vorstellen können. Gott ist ein unglaubliches Wesen. Für mich ist ein Bild Gottes wie ein unendliches Gebirge, in dem ich wandere, mein Leben lang. Und dieses Gebirge geht weit über den Horizont hinaus. Und in diesem Gebirge sind atemberaubende Panoramaaussichten. Es sind wundervolle, stille Bergtäler, tiefe Seen, moosbegrünte Hänge, steile Abgründe, manchmal gefährliche Geröllfelder, aber dieses Gebirge ist voller Aussichten, die wir noch nie gesehen haben. Und Gott wollte, dass unser Leben eine Reise in diesem Gebirge ist, wo wir immer wieder neue Perspektiven entdecken, wo es nie langweilig wird, wo es immer wieder überwältigende Schönheit gibt. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir haben uns in diesem Gebirge so einen kleinen Rundweg abgesteckt und den gehen wir unser Leben lang durch. Das ist unsere Überzeugung, das wissen wir von Gott genau, das wissen wir auch von Gott. Ja, so ist seine Gnade, genau so habe ich es verstanden. Und wir sind unser Leben lang, wir gehen unseren Rundweg immer wieder ab. Auf diese Weise machen wir Gott sehr klein. Er wird uns erschreckend ähnlich. Und es ist so ein Bonsai-Gott. Alle 7 Tage will Gott uns ins Gebirge locken. Im Gottesdienst was Neues erfahren, über ihn sehen, mit anderen Menschen über ihn nachdenken, reden, andere Perspektiven kennenlernen, was lesen, was hören, was auch immer. Aber Gott wollte, dass unser Leben lang eine Reise in dieses Gebirge ist. Weil Neues über ihn zu entdecken zutiefst zu uns Menschen gehört, als seine Geschöpfe. Und es schließt uns auf den Weg zum Leben. Wenn du ehrlicherweise eigentlich Gott ein bisschen langweilig findest im Laufe der Jahre, könnte es sein, dass es daran liegt, dass du nicht mehr von deinem Rundweg runterkommst. Und dass es Zeit ist, regelmäßig dich ins Gebirge locken zu lassen und was Neues über diesen Gott zu entdecken. Weiß nicht, welches der beiden Themen für dich heute Abend wichtiger war. Ist es mehr das Schweigen? Für alle unter 30, die Übersetzung heißt übrigens offline. Ich weiß, es ist ein garstiges Wort, aber es ist so. Oder ist es der Sabbat? Weiß ich, was es ist. Ich weiß nur, egal an welcher Stelle du jetzt einen Impuls hast, was Neues zu machen, du hast 36 Stunden Zeit. Wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, was du innerhalb der nächsten 36 Stunden nicht beginnst, an einem Schritt, den du machen willst, hat keine Auswirkung mehr. Dann wirst du hinterher sagen, war ein netter Abend, die Band hat schön gespielt und der Mann von Willow hat einen netten Witz über die Brigitte erzählt. Aber es wird keine Auswirkung haben. 36 Stunden für den nächsten Schritt. Was willst du üben? Sabbat? Schweigen? Du musst ja nicht mit dem 24-Stunden-Sabbat beginnen. Vermutlich sagst du jetzt, du hast keine Ahnung, wie es in meinem Leben aussieht. Ey Mann, ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich habe einen Garten, ich habe einen Hund. Wie soll das werden mit einem ganzen Tag? Da ist doch, kannst du vergessen. Ja, ich weiß, wir haben alle ein beschäftigtes Leben. Muss ja vielleicht nicht beginnen mit einem 24-Stunden-Tag. Aber was würde passieren, du beginnst mit einer Stunde? Schreibst die regelmäßig in deinen Kalender und dann übst du das mal mit Inhalten, Ruhen, Genießen und Gott schauen. Mal eine Stunde, regelmäßig jede Woche. Und dann entwickelt sich vielleicht dein Leben in Richtung, dass du mal auf 2 Stunden gehen kannst nach einer gewissen Zeit. Und dann bist du vielleicht in 2 Jahren bei einem halben Tag oder bei einem Vierteltag. Aber ich weiß nur eins, wenn wir nicht diesen Rhythmus zurückgewinnen, den Gott dieser Welt gegeben hat, werden wir nicht vernünftig leben können. Das ist wie ein falsch geknöpftes Hemd. Der Sabbat ist die Bassdrum des Universums. Du kannst keine Musik machen gegen die Bassdrum. Ja, versuch mal das dagegen zu setzen und ein Musikstück zu machen, wo die Musiker gegen die Bassdrum leben. Leute, das funktioniert nicht und wir merken es an uns selber. Wenn wir darum kämpfen und zurückfinden zu diesem Rhythmus, wenn wir zurückfinden zu der Fähigkeit zu schweigen, werden wir Gott auf andere Weise erfahren. Und das ist der Schlüssel zum Frieden, zur Gelassenheit, zur Teilhabe dessen, was er uns zusagt. Friede sei mit dir. Lasst uns beten. Herr, jeder von uns ist vor dir und du siehst bis auf den Grund unserer Seele in eine Tiefe hinein, die uns selber noch verborgen ist. Du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und du kennst unsere Sehnsucht und merkst, wo wir jetzt uns wünschen, wir hätten was von dem, wovon ich geredet habe. Und du kennst auch die Zweifel und die Einwände und die Verletzungen und die Enttäuschungen und die fragen, ob das alles wohl so stimmt oder ob das wohl so ist. Du hörst nicht auf, in unser Leben hineinzureden, uns zu berühren, uns einzuladen in ein Leben, das aus deiner Gegenwart Kraft zieht. Und so bitte ich dich jetzt für den Mut, einen Schritt zu gehen, für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Bitte dich um die Kraft und die Zuversicht. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Gemeinden zu solchen Orten machst, wo Menschen was vom Frieden wissen. Denn unsere Welt braucht solche Orte, heute mehr denn je. Fang mit uns an, Herr. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.